Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort schenkst, dass du nicht schweigst. Du kennst uns, du weißt, was wir brauchen. Wir bitten dich, dass du an diesem Morgen so zu uns redest, dass wir dich besser kennenlernen, dass unser Leben deutlicher auf dich ausgerichtet wird und dass wir besser und intensiver aus deiner Kraft, aus deinen Möglichkeiten leben können. Amen. Matthäus 5, Vers 3 bis 12 ist heute der Text. Was hat Bibellesen für einen Sinn? Das ist ja kein Selbstzweck. Bibellesen hat den Sinn, dass wir Jesus besser kennenlernen und das wiederum bedeutet, dass unser Vertrauen zu ihm gestärkt wird. Wenn man eine Freundschaft hat, dann redet man miteinander und wenn man miteinander redet und miteinander lebt, dann lernt man sich besser kennen und dann wird das Vertrauen gestärkt. Es wird tiefer begründet. Wenn man nicht mehr miteinander redet, wenn man nichts mehr voneinander hört, dann entfremdet man sich einander. Und dann ist auch das Vertrauen langsam weg. Deshalb ist Bibellesen so unendlich lebenswichtig für die Jesusbeziehung, weil unser Glaube nur dann gestärkt wird, wenn unser Vertrauen neue Gründe findet, vertiefte Gründe finden, wir Jesus besser kennenlernen. Das ist natürlich besonders wahr für die Bergpredigt. Die Bergpredigt, das ist die Regierungserklärung Jesu. Die Regierungserklärung des Messias. Hier kann man spüren, hier kann man hören, wer er ist, was er will, was er gibt. Und was das für uns bedeutet, dass wir in seiner Nachfolge leben sollen. Es ist also unglaublich wichtig, die Augen reinzustecken in die Bibel. Mir ist klar geworden in einigen Gesprächen gestern, und das hat mich ganz besonders gefreut, dass auch Freunde unter uns sind, für die geht es jetzt gar nicht darum, dass ihr Glaube, ihr Vertrauen zu Jesus gestärkt wird, sondern manche ringen noch mit sich, ob dieser Jesus eigentlich das ganze Vertrauen unseres Lebens wert ist. Und da ist das Bibellesen so etwas wie das Aufblättern eines Prospektes, in dem wir durchschauen und fragen, wer ist das? Kann ich ihm vertrauen? Was will er eigentlich? Was bietet er? Was sagt er? Was tut er? Was auch immer jetzt deine Situation ist, die, dass du noch ringst innerlich, ob er das Vertrauen wert ist und dich dann entschließt, ihm zu vertrauen, dich fest an ihn zu binden, oder ob du angefangen hast und ob der Glaube Nahrung braucht und das Vertrauen Gründe. Wir lesen Matthäus 5. Ich lese mal ein paar Verse vorweg, zwei, drei, die bei euch nicht drinstehen, falls ihr nicht eine Bibel habt, was natürlich auch ganz praktisch ist. Es folgte ihm, heißt es da im letzten Vers von Kapitel 4, folgte Jesus eine große Menge aus Galiläa, aus den 10 Städten, das ist Transjordanien, aus Jerusalem, aus Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber das Volk sah, ziemliche Menschenmasse, ging er auf einen Berg und setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach. Das ist eine lange Diskussion in der Auslegungsgeschichte der Bergpredigt gewesen. Für wen ist sie eigentlich gesagt? Und das ist ein bisschen schillernd. Das ist von dem großen Volk, von der großen Menge die Rede. Und dann heißt es, er nimmt die Jünger dazu und redet zu ihnen. War das jetzt exklusiv nur für die Jünger? Wenn ihr mal eben umschlagt, sofern ihr eine Bibel habt, dann Schluss der Bergpredigt in Kapitel 7, Vers 28. Da heißt es, und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Schlussfolgerung, das ganze Volk hat zugehört, sonst hätten sie sich auch nicht entsetzen können. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten heißt als Begründung. Das heißt, es ist immer beides da. Jesus redet zum ganzen Volk, seine Jünger sind um ihn herum und wir werden beim Lesen der Bergpredigt das schnell merken, dass die Kreise, die er anredet, mal enger, mal weiter gezogen sind, mal Worte gesagt sind, die den Jüngern im Besonderen zugesprochen sind und sie in ganz besonderer Weise meinen, aber alle dürfen mithören. Bei den Christen, bei Jesus, da gibt es nicht so esoterische Lehren. Also nur nach innen gerichtet, mit Arkandisziplin, wie man das so nennt, Geheimhaltung. Nicht? Die einen, die wissen's und die anderen dürfen's nicht wissen. Und in den inneren Zirkeln, da werden so geheime Sachen dann ausgeguckt, die draußen nicht so bekannt werden dürfen. Auch was ganz nach innen gesagt wird, auch was für die gesagt wird, die wachsen im Glauben und die schon gereift sind, alle dürfen es mithören. Jesus spielt immer mit offenen Karten. Und ich habe beobachtet, dass das vielleicht auch eine der hilfreichsten Formen ist, zum Glauben zu kommen. Das ist überall da, wo die Christen sich in die Karten schauen lassen. Menschen suchen nach Kostproben, nach Beispielen der Jesus-Nachfolge. Und da ist das, was wir sagen in unserer Verkündigung, das ist nötig, aber es ist nur ein Teil, es ist nur die Außenseite. Es kommt den meisten Menschen wie die Schaufensterdekoration vor. Die muss ja auch bei einem Geschäft sein. Man bietet etwas an, was man zu verkaufen hat. Aber wie schon gesagt, manchmal ist der Verdacht da, das Schaufenster ist schöner dekoriert als die Wirklichkeit, die dahinter ist, es dann hält. Und deshalb haben ganz viele Menschen das Bedürfnis, nicht nur unsere Schaufensterdekorationen und die Auslagen zu bewundern, sondern mal reinzuschauen, mal mitzuleben. Das ist auch die Stärke eines solchen Kongresses, dass man ein paar Tage zusammen ist und sich kennenlernt, auch da, wo es mal ein bisschen, wo man nicht so gut drauf ist. Ne? Man kann ja nicht immer so diese Keep-Smiling-Haltung durchhalten. Und das ist wichtig, dass man uns kennenlernt, wie das ist, wie wir unter Stress reagieren. Und bei Zahnschmerzen. Und wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie uns schmecken. Denn dann kommt raus, wer wir wirklich sind. Wie wir mit den Schwächen umgehen. Und dann kommt raus, was Jesus bedeutet. Und wenn man das nicht anschauen darf, wenn man das nicht miterleben darf, dann haben die Menschen, die noch nicht Christus glauben, begründetes Misstrauen. Ein begründetes Misstrauen, dass man unserem Wort nicht trauen darf. Wer sich nicht in die Karten schauen lässt, dem kann man auch nicht trauen, wenn er redet. Und das ist bei Jesus. Er redet mit offenen Karten. Und deshalb ist das gar nicht so wichtig, dass man hier künstlich unterscheidet, ob das nun für die Jünger nur und ausschließlich oder für alle ist. Alle dürfen zuhören. Und wen trifft's, den trifft's. Und da ist Jesus völlig unkalkulierbar in der Art und Weise, wer durch welches Wort wie erwischt wird. Das ist toll. Jetzt lese ich weiter. Es ist interessant, dass die Regierungserklärung beginnt mit einer Serie von Gratulationen. Selig sind. So heißt es da, selig sind. Nun muss ich das mal am Anfang erklären. Der Luther hat dieses Wort selig sehr geliebt. Das kommt nämlich häufig vor. Aber ehrlich gesagt, ich meine, wahrscheinlich könnt ihr da eine Menge mit einfangen. Aber ich habe da nie was mit anfangen können. Ich habe da immer an so Besoffene gedacht. Also weinselig, so das war das Einzige noch, was ich da hatte. Was ist selig? Da ist einer selig. Doch es schwebt so auf der Wolke Nummer 7 dahin und so. Jetzt sind sie selig. Bei Verliebten kann man das noch, wenn die mit so verklärten Glubschaugen in die Welt gucken. Jetzt sind sie selig, nicht? Hängen im Schacht, Tom Dooley. Ja. Normalerweise verbinden wir mit dem Ausdruck selig so einen Gefühlszustand. Das ist hier nicht gemeint. Das ist hier nicht gemeint, sondern es ist ein Gratulationsausdruck. Makarioi, glücklich zu preisen heißt es. Gratulieren kann man denen. So kommt es auch im Alten Testament vor. Ashrei ha'ish heißt das da auf Hebräisch. Wohl dem Menschen. Gratulieren kann man dem Menschen, bei dem das oder das jetzt passiert oder das und das tut und so. Es ist ein Glückwunsch. Eine Glücklichpreisung, eine Gratulation. Du bist glücklich, du bist groß, gut dran. Ich muss hier noch eine Klammerbemerkung machen. In der Luther-Übersetzung zumindest im Neuen Testament kommt häufig der Ausdruck selig werden vor. Da steht dann ein anderes Wort im Griechischen, das heißt so viel wie gerettet werden. Gerettet werden. Da steht da nicht glücklich zu preisen sind, sondern gerettet werden, selig werden, allein durch Jesus. Das heißt, gerettet werden, das ist ein herber Ausdruck, hat was mit Notarztwagen eher zu tun als mit seligen Stimmungen. Nicht? Gerettet werden, zum Heil kommen, wieder ganz werden, wieder in Ordnung kommen mit dem Leben und Beziehung zu Gott. Das nur, um das Vokabular mal mit dem Seligsein etwas zu sortieren. Unser Thema ist das. Es ist überhaupt das Thema der Moderne. Seitdem in der amerikanischen Erklärung der Menschenrechte Pursuit of Happiness, das Streben nach Glück zu den Grundrechten des Menschen erklärt wurde, wurde zum ersten Mal in der modernen Zeit thematisiert, was unser eigentliches Ziel ist. The pursuit of happiness, das Streben nach Glück. Das ist typisch, das war vorher nicht so für alle verbindlich ausgedrückt. Und das verrät etwas von den Entwicklungen der modernen Zeit. Wir wollen unser Glück. Streben nach Glück. Die große Preisfrage ist halt, wie kriegt man's? Dass man's will und dass man's anstrebt und wie man sich's erträumt, heißt ja noch nicht, dass man's hat. Deshalb ist das hochspannend zu lesen. Wem gratuliert Jesus? Wem spricht er zu, dass er ein glücklicher Mensch ist, dass er gut dran ist, dass er zu preisen ist? Ich lese von Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wem wird gratuliert? Ich sehe vier verschiedene Gruppen, denen gratuliert wird. Es sind erstens die Beschenkten, zweitens die Bedrängten, drittens die Wartenden und viertens die Geprägten. Da ich den Workshop Bibelarbeit und keiner schläft noch nicht mitgemacht habe, kann ich nicht garantieren, dass nicht einer schläft. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, wie lange ihr heute Nacht geschlafen habt. Deshalb habe ich eine Nummerierung, damit jeder, wenn er aufwacht, wieder weiß, wie viel er verschlafen hat. Das ist weiter nicht schlimm. Denn wir sind hier auf dem Kongress deshalb zusammen, dass man Austauschgruppen haben kann und fragen kann, ich schlief bei Nummer 2, was sagte er so richtig? Ne? Und dann macht man eben eine fruchtbare Gesprächsgruppe, ist alles ganz wunderbar. Muss ich nur zu helfen wissen. Also erstens, die Beschenkten. Gratulieren denen, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich, die Königsherrschaft der Himmel. Alte Streitfrage, wer ist das? Wer sind die geistlich Armen? Die Armen im Geiste. Die Frage ist, ist da der Geist des Menschen gemeint? Ist der Geist Gottes gemeint? Das geht bei den Auslegern hin und her. Ich las gerade eine neue Untersuchung zur Bergpredigt, in der deutlich und nachdrücklich gesagt wird, es ist nicht der Geist Gottes gemeint, es ist der Geist des Menschen gemeint. Arm im Geist. Ist das denn so? Beim Lukas, im Lukas 6, in der Parallelstelle, da heißt es, gratuliere, selig sind die Armen. Da hört sich das ganz so an, dass wirklich im materiellen Sinne die Armen gemeint sind. Ist das hier jetzt so vergeistigt? Irgendwo im höheren geistigen Sinne arm sind oder unterbelichtet oder wie auch immer, wie ist das gemeint? Das ist alles gar nicht so schwierig, wie man denkt, denn in Israel hing das eng miteinander zusammen. Wer materiell arm war, hatte auch kein Geld, um lesen und schreiben zu lernen. Das heißt, die Armen waren auch die, die nicht mitlesen, mitreden konnten, die keine Bildung hatten. Und keine Bildung haben, das hieß auch ganz oft, man konnte eben auch die Schrift nicht lesen und verstehen. Es war das Armsein, umfasste wirklich das ganze Leben. Man hatte nichts. Man hatte nichts vorzuweisen. Menschlich nicht, materiell nicht, aber auch intellektuell, bildungsmäßig nicht. Und das hieß dann auch ganz schnell religiös nichts vorzuweisen. Es gibt in der Linie des Alten Testamentes dann aber auch eine Aussagenreihe, besonders in den Psalmen, wo die Armen und die Frommen ganz eng miteinander verbunden sind. Da sind die Armen die, die nichts mehr in den Händen halten, die alles von Gott erwarten müssen, weil sie in sich selbst nichts mehr haben. Man hat es ihnen weggenommen, man hat es ihnen aus den Händen gerissen, es ist ihnen Unrecht getan worden. Sie haben nichts mehr vorzuweisen. Sie müssen alles von Gott erwarten, aber sie kennzeichnet auch die Haltung, sie wollen alles von Gott erwarten. Und deshalb sind die Armen dann in den Psalmen die Frommen. So, das hat Jesus im Blick, wenn er das sagt. Arm, das kann auch dann heißen, arm im Sinne des Geistes Gottes. Das bedeutet vor Gott nichts besitzen. Ich habe nichts in Händen, was ich vor Gott anbieten könnte, auf das ich mich berufen könnte, mit dem ich was machen könnte. Ich habe nichts in Händen. Geistlich im Sinne des Geistes Gottes, aber auch im Sinne des Menschen, seines Geistes und seines ganzen Wesens, arm. Und die kriegen gratuliert. Ist das eine romantische Betrachtungsweise der Armut? Das gibt's ja unglaublich schöne Geschichten, wo die Tränen kommen ein, wenn man von den armen, lieben Menschen redet, die so und so. Man könnte richtig Lust kriegen, arm zu sein. Aber wer in obdachlosen Quartieren gewesen ist oder in den Slums Lateinamerikas oder Asiens, der hat kein Interesse mehr an Romantisierung von Armut. Das ist sozusagen die verkommene Lebensphilosophie von Wohlstandsbürgern, die vollgefressen, wie sie sind, sich eine romantische Betrachtung des armen Lebens erlauben. Aber natürlich überhaupt nicht dran denken, das mal ernsthaft zu leben. Wir würden es ja keine 3 Wochen überstehen. Wenn wir das Wasser der Armen trinken müssten, wären wir schon nach 14 Tagen am Tiefuß verreckt. Denn zur Armut gehört heute, dass man das, was bei uns durch Jauchegruben, was durch Abwässerkanäle schwimmt, dass das das Trinkwasser ist, von dem man lebt. Das heißt Armut. Dass es nichts gibt, was gesund ist, weit und breit. Und dass man sich die Pest an den Hals trinkt. Da hört das mit der Romantisierung schnell auf. Nein, das wollte Jesus nicht. Ganz im Gegenteil. Aber warum gratuliert er denen? Was ist die Begründung? Denn ihrer ist das Reich, die Königsherrschaft der Himmel. Ihnen gehört das Reich Gottes. Himmel, die Umschreibung Himmelreich, ist ein im jüdischen Sprachgebrauch eine Umschreibung für die Königsherrschaft Gottes. Ihr wisst das, dass die frommen Juden versuchten, den Namen Gottes so weitgehend zu vermeiden, wie irgend möglich. Denn sie hatten die Sorge, wenn wir ihn in den Mund nehmen, dann werden wir ihn missbrauchen. Gott ist heilig. Das ist ein bisschen übertrieben worden, aber manchmal wünsche ich mir einen Schuss von diesem Bewusstsein. Bei uns habe ich manchmal so den Eindruck, dass wir Gott behandeln, als wäre der letzte Schussel oder der Kumpel, den wir so rumboxen könnten und überhaupt gar kein Gespür dafür haben, dass Gott in seiner Heiligkeit der Herr aller Herren ist und dass das wirklich eine Lebensgefahr für uns ist, dass wir Gott beleidigen. Und weil sie die Sorge hatten, dass wenn man den Namen Gottes oder auch Gott direkt bezeichnet, dass das missbräuchlich geschehen könnte, versuchten sie einen Sprachgebrauch zu entwickeln, in dem Gott als Ausdruck vermieden wurde. Erst recht natürlich der Name Gottes, der wurde ja gar nicht ausgesprochen. Wo der stand, da sagte man immer Herr. Und so heißt also Himmelreich, Reich, Königsherrschaft Gottes. Was wird versprochen? Denen gehört die Königsherrschaft Gottes. Was heißt das? Gott regiert. Gottes Regierungsmacht gestaltet die Lebenszusammenhänge. Die Herrschaft Gottes heißt, haben heißt, ich bin drin in diesem Fürsorgeraum, wo Gott der Herr ist, wo seine Lebensgebote gelten. Er, der Schöpfer, weiß, wie Leben zum Blühen kommt und was passieren muss, dass Leben wirklich zur blühenden Entfaltung kommt. Reich Gottes heißt, ich lebe in dem Bereich, in dem Gott dafür sorgt, dass das Leben zum Blühen kommt. Durch seine Wegweisungen zum Leben, dadurch, dass er mit seiner lebensschöpferischen Lebenskraft das Leben nährt, dadurch, dass er mit seinem liebevollen Wort und seiner täglichen Fürsorge ihm den Nährboden gibt, dass Leben sich entwickeln kann. Ich darf beteiligt sein, dass uns die Königsherrschaft Gottes gehört. Das ist doch mehr, als dass wir nur Empfänger sind, sondern wir haben auch Verantwortung. Wir sind als Staatsbürger in Gottes Herrschaft auch mitbeteiligt, Mitregenten. Wir sind an der Regierungsverantwortung Gottes beteiligt. Er macht uns verantwortlich. Wir dürfen in seinem Namen handeln in dieser Welt, seine Schöpfung verwalten, Verantwortung für andere Menschen nehmen, für die Dinge. Das heißt, wir sind an Gottes Seite mitbeteiligt an seiner Herrschaft. Das heißt, es gibt in Gottes Herrschaft eine enorme Würde, eine Sinngebung für mein kleines Leben. Ich bin wichtig. Spiegelbild Gottes, beauftragt, die Schöpfung zu bauen und zu bewahren. Das ist Gottes Herrschaft. So, und jetzt sagt Jesus, denen, die die bekommen, denen, die die gehört, die dazu gehören und denen, die Gottes Herrschaft gehört, denen kann man gratulieren, das verstehe ich. Aber nun sagt er, es gibt nur eine Sorte Menschen, denen man gratulieren kann, weil ihnen die Gottesherrschaft gehört. Das sind die Armen, die arm, geistlich Armen. Warum? Weil man die Gottesherrschaft nur geschenkt bekommen kann. Das ist der Zusammenhang. Nur die Menschen, die vor Gott nichts mehr vorzuweisen haben, die leere Hände haben, die nicht mehr kommen und sagen, Herr, ich habe mich bemüht und ich habe doch das getan und das besitze ich und das habe ich gedacht, sondern die sagen, Herr, nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. So heißt es im alten Erweckungslied. Wer das so sagen kann, wer sich nicht mehr zu schade ist, wer sich nicht mehr schämt, Bettler zu sein, dem gratuliert Jesus. Die Armut in sich wird hier nicht verherrlicht und romantisiert, sondern es wird nur die Voraussetzung fürs Reich beschenkt werden. Hier großartig dargestellt. Deshalb gratuliert Jesus denen, den geistlich Armen, denn sie allein sind die Beschenkten. Dieser Satz ist das Vorzeichen der gesamten Bergpredigt. Ich möchte euch bitten, dass ihr das im Bewusstsein haltet. Was auch immer sonst noch zu sagen ist in der Bergpredigt, wenn du dieses Vorzeichen, diesen ersten Satz vergisst, wirst du alles missdeuten. Das Wichtigste und der wichtigste Einleitungssatz heißt, reinkommen nur in Gottes Reich, teilhaben kann nur in Gottes Reich, wer es sich schenken lässt. Und deshalb gibt es keinen, der es nicht kriegen kann. All die Redeweise, wo einer sagt, ich kann es nicht, ich habe mich bemüht und für mich ist das so schwer, verrät nichts anderes, als dass man noch zu reich ist und zu stark. Man denkt noch an das, was habe ich, was kann ich tun. Wenn ich schon nichts schaffe, dann will ich wenigstens meine guten Vorsätze noch anbieten, als förderungswürdiges Eigenkapital. Erst wer begriffen hat, ich kann es nicht. Und wer das richtig begriffen hat und nicht nur kokettiert, ich kann's nicht, ist unmöglich, dass ich was hinkriege zum Glauben. Erst der ist auf dem Punkt, dass er die Gratulation verdient. Der kann beschenkt werden. Es ist nicht nur am Anfang des Christseins so, sondern das bleibt dein ganzes Christenleben so. Manche tun sich am Anfang schwer, Christen zu werden, weil sie diese Eingebildetheit nicht ablegen können. Weil sie meinen, sie würden gedemütigt und erniedrigt, wenn sie sich was schenken lassen müssen. Das ist manchmal so, dass das demütigend ist, wenn man wie ein Bettler sich was schenken lassen muss. Aber es kommt auch darauf an, von wem man was geschenkt bekommt. Und sich von Gott beschenken zu lassen, das ist nicht erniedrigend, sondern das erhöht uns zur höchsten Würde, die denkbar ist. Und deshalb gibt es gar kein Leben, ohne dass ich mir das schenken lasse. Und dieser ganze Krampf, der damit zusammenhängt, dieser religiöse Krampf macht Menschen krank. Ich sage, das ist für manche die Schwierigkeit für den Einstieg in den Glauben. Aber es ist für ganz viele auch das Grundproblem in der Entwicklung ihres Glaubens. Weil manche so denken, dass am Anfang, naja gut, da bin ich so, da brauche ich das, alles geschenkt, da kann ich das nicht. Aber dann muss ich doch auch wachsen, sodass ich stärker werde und dass ich dann eigenständig werde und dass ich es dann tue. Und dann sind sie völlig knatschig und völlig verzweifelt, wenn sie entdecken, dass sie versagen und dass es Rückschläge gibt und dass ihr Leben sich gar nicht so fantastisch heilig entwickelt, wie sie sich das eigentlich im Sinne Jesu auch wünschen. Und dann werden sie vergrätzt und so, kannst doch nicht ewig und drei Tage nur von der Vergebung leben, ist doch charakterlos, man muss sich doch auch weiterentwickeln. Und dann wundern sie sich, dass sie Schwierigkeiten haben mit dem Reich Gottes und mit Jesus. Weil sie nicht kommen wie die Bettler. Weil sie nicht als die geistlich Armen kommen. Sich nicht beschenken lassen. Der letzte Satz, den Luther auf seinem Sterbebett gesagt hat, war: Wir sind Bettler, das ist wahr. Das ist Anfang und Ende des Christseins. Das ist unser Reichtum. Wir sind Bettler, das ist wahr. Und Jesus gratuliert den Bettlern, weil sie reich beschenkt werden mit der ganzen Königsherrschaft Gottes, allem, was dazugehört. Das ist das Erste. Ich sage das nochmal unter Seelsorgegesichtspunkten. Wenn sich jemand quält mit Gewissheit oder die Gewissheit, die er nicht hat, dann macht euch das bitte klar. In dem Augenblick, wo ich in mich hineingucke, wer ich bin, was ich kann, was ich habe, ob mein Beten richtig ist oder ob mein Glaube richtig ist oder ob meine Freude richtig ist und ob überhaupt und das ist alles diese typische religiöse Verkrampftheit. Ich suche, was ich anzubieten habe. Wegschauen auf Jesus, leere Hände hinhalten und sagen: Ich danke dir, Herr. Der Dank ist die ausgestreckte leere Hand des Glaubens, die die guten Gaben von Jesus annimmt. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist, dass du für mich auferstanden bist. Danke für deine Heiligkeit und Gerechtigkeit, dass sie jetzt meine Heiligkeit und Gerechtigkeit sind. Ich danke dir, dass du mich so voraussetzungslos annimmst. Wir sind Bettler, das ist wahr. Gratulieren kann man also denen, die Bettler sind. Zweitens, die Bedrängten. Ist euch aufgefallen beim Lesen, dass es zwei Seligpreisungen gibt, also Seligpreisungen im engeren Sinne, die so wie eine auch stark sprachlich, rhythmisch geprägt sind, eigentlich von Vers 3 bis Vers 10, Vers 11 und Vers 12, das ist da noch zusätzlich dazu, das merkt man auch, da redet Jesus dann etwas anders. Aber in Vers 3 und in Vers 10, da ist die Begründung dafür, warum Jesus gratuliert, dieselbe. Denn ihre ist das Himmelreich. Der ersten Seligpreisung gratulieren den Beschenkten, den Armen, und dann in der letzten selig gratulieren denen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Und dann schließt sich an, das wird jetzt ausgelegt, nochmal verstärkt, gratulieren kann man euch, wenn ihr euch die Menschen um meinetwillen beschimpfen, heißt es hier, schmähen, beschimpfen und verfolgen und verleumden. Das ist ein ziemliches Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das erlebt hast, wie einen das verletzt, wenn man merkt, dass irgendjemand Böses über einen redet, was nicht stimmt. Hintenrum. Da sagt Jesus, wenn euch das passiert, sofern die Leute daran lügen, nicht? Wenn sie sagen, dass ihr Geizkragen seid und ihr seid wirklich Geizkragen, dann braucht ihr euch nicht als Märtyrer zu fühlen. So sie daran lügen, wenn sie damit lügen, sagt er ihr. Seid fröhlich und getrost. Das lohnt sich. Das lohnt sich. Ihr seid in bester Gesellschaft. Wieso? Jesus sagt hier, so ist es den Propheten gegangen. Und vor allen Dingen, so ist es Jesus ergangen. Und die Gratulation zeichnet, ihr seid auf dem richtigen Kurs. Was passiert da eigentlich? Die Folge des Geschenktwerdens ist ja, dass ich dankbar bin. Und aus Dankbarkeit sage ich, Jesus, dir will ich gehören mit Haut und Haaren. Du hast alles für mich geschaffen. Du hast mir ein neues Leben gegeben. Ich will aus Dankbarkeit dir mit meinem ganzen Leben zur Verfügung stehen. Das ist ja Christsein. Die ganze Lebensgestaltung in der Nachfolge Jesu ist nichts anderes, als dass jemand sagt, aus Dankbarkeit, Jesus, sollst du jetzt das Sagen haben. Ich will jetzt nach deinem Willen fragen. Dir glaube ich, dass du den richtigen Kurs weißt. Ich glaube keinem anderen mehr, nachdem wie du mich beschenkt hast. Ich glaube keinem anderen mehr,
dass ich mir den richtigen Kurs zeigen kann. Deshalb sind deine Gebote mir so wichtig. Aus Dankbarkeit möchte ich meine praktischen Dinge im Leben, meinen Umgang mit dem Geld und mit meinen Eltern und mit meinen Kindern, mit meinen Geschwistern, mit meinen Kollegen, Schulkameraden, Nachbarn. Aus Dankbarkeit möchte ich diese Beziehung so gestalten, wie du dir das denkst. Herr, sage mir, zeige mir deinen Weg. Also fest an Jesus dranbleiben, das ist die Reaktion aus Dankbarkeit. Und jetzt macht man das, jetzt erlebt man das und entdeckt, es gibt Druck. Man erwartet eigentlich, wenn ich mit dem Sieger verbunden bin, mit dem auferstandenen Sieger, dann wird mein Leben ein Siegesleben. Ich bin ja mit dem Stärksten, mit dem Allmächtigen verbunden. Das heißt doch, dass ich jetzt mit den Kinkerlitzchen, mit den Schwierigkeiten dieses Lebens leicht fertig werde. Dann erwartet man, dass das ganze Leben auch wirklich ein Siegesleben ist, wo es so richtig wie Superman durchgeht, up and away. Und deshalb kratzt man sich am Kopf, wenn es plötzlich Schwierigkeiten gibt. Wenn es heiß wird, Reibungssitze, man Druck kriegt und es eng wird und Misserfolg und plötzlich wegen Jesus beruflich die Dinge nicht mehr weitergehen. Weil man merkt, die anderen mögen das nicht so gerne. Und es gibt Schwierigkeiten. Man sagt, lohnt sich das mit der Ehrlichkeit wirklich? Und da kann da was nicht stimmen. Wir neigen dazu, ist auch ein Zeichen unserer Zeit, aber ist auch ganz menschlich, in allen Zeiten so gewesen. Schwierigkeiten, geht es mir nicht gut, dann überlege ich auch, ob der Weg, den ich gehe, noch gut ist. Wir haben da so einen Mechanismus drin. Tue ich Gutes, lebe ich gut, soll es mir gut gehen, geht es mir nicht mehr gut, ist der Weg, den ich gehe, vielleicht auch nicht gut. Und deshalb ist unsere Logik oft, wenn ich Schwierigkeiten habe, dann stimmt was mit meinem Glauben nicht. Wenn das mit Jesus wirklich stimmen würde, dann müsste doch die Post wirklich abgehen und alle Widerstände da rechts und links umfallen wie Pappkameraden. Und Edge, das tun sie nicht. Es gibt eine Menge Prügel. Es gibt Tausende von Christen, haben wegen Jesus ihr Leben lassen müssen. Das heißt, sie sind in Nöte gekommen, aus denen sie nicht in letzter Minute noch gerettet wurden. Das ist ganz übel und tödlich ausgegangen. Gefoltert und verhungert, geschändet, aller Ehre verlustlich gegangen. Wie kann das sein? Und da ist Jesus das sehr, sehr wichtig, dass er uns am Anfang sagt, ganz am Anfang seiner Regierungserklärung, ihr sollt wissen, das Bedrängtsein ist keine Infragestellung eures Weges mit mir, sondern ist eine Bestätigung. Wenn ihr verfolgt, wenn ihr beschimpft, wenn ihr verleumdet werdet, das ist die Bestätigung, ihr seid auf dem richtigen Kurs. Wie Jesus. So sind sie mit ihm umgegangen. Was erwartet ihr? Hat er seinen Jüngern gesagt. Sie haben mich als Satan beschimpft und verdächtigt. Sie werden doch euch nicht besser behandeln als mich, euren Herrn. Wundert euch nicht. Ihr seid bei Jesus. Und mit ihm leben wir gegen den Strom. Wir sind in bester Gesellschaft von Jesus und den Propheten. Ich will mal gerade nur zur Veranschaulichung mit euch ein paar Verse lesen aus dem 1. Petrusbrief dazu. Wer ein Neues Testament dabei hat, der kann es eben mit aufschlagen. 1. Petrusbrief, Kapitel 4. Da erklärt der Petrus, dass Menschen, die jung sind im Glauben, und die hatten das gleiche Problem, wie ich es gerade beschrieben habe. Die dachten, wo sind wir denn jetzt hingekommen? Da ist Jesus nachgefolgt und uns erzählt worden, dass er das Leben ist und dass er die Erfüllung bringt. Und jetzt hier nichts als Prügel, nichts als Schwierigkeiten. Wo kommen wir denn dahin? Pursuit of happiness, wenn Streben nach Glück das Wichtigste ist im Leben des Menschen, dann ist Jesus uns herzlich willkommen. Solange er uns bei diesem Streben nach Glück und wir meinen nach Wohlbefinden, nach Glücksgefühl, nach Schmerzlosigkeit, also solange er uns dabei hilft, aber wenn es Schmerzen gibt, da heißt es in Kapitel 4, Vers 12, ihr Lieben, lasst euch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung. Tut nicht so, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr. Hier nochmal. Gratulieren, wenn ihr geschmäht werdet um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Da sagt der Petrus, ein Zeichen, dass der Heilige Geist in euch ist. Dass ihr so diese Reibungshitze des Widerstandes erfahrt. Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Leidet er aber als ein Christ, so schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Das ist einer der beiden Stellen überhaupt, wo der Ausdruck Christ im Neuen Testament vorkommt. Nochmal in der Apostelgeschichte, wo er erfunden wurde als Schimpfname auf den Straßen von Antiochien, Christianoi, das sind die Christusspinner. Und hier heißt es, leidet er aber als ein Christ. Das war ein Schimpfname. Mit dem Ausdruck Christ verbindet sich im Neuen Testament der Spott und der Widerstand, der Druck durch die Umwelt. So schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Deshalb haben die Christen diesen Namen zu ihrem Namen gemacht. Er war erst ein Schimpfname, den die Feinde gebraucht haben. Und dann haben die Christen gesagt, richtig so. Wenn man von uns redet, dann soll man sofort den Namen von Jesus Christus in den Mund nehmen. Denn wenn man nicht von Jesus geredet hat, hat man von uns überhaupt nichts gesagt. Deshalb habt ihr recht, nennt euch uns die Christusleute. Nennt uns so. Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Bedrängten, gratulieren den Bedrängten. Drittens, die Wartenden. Können wir ein Lied zwischendurch singen? Wo ist der Organist hier? Wo seid ihr? Komm, Orgel raus, irgendwas aufstehen. Ihr seid ja, Hälfte ist eingepennt, alle so bleich und so, so müde, hängen in den Seilen wie die letzten Geigen. So, ne, Geigen hängen ja gar nicht in den Seilen, ne? Im Himmel, im siebten Himmel hängen die. Was singen wir für einen Choral? Nummer 8? 18. Let's stand now and sing.
Nummer 18, seid nicht bekümmert.
Gratulieren erstens den Beschenkten und zweitens den Bedrängten und drittens den Wartenden. Den Wartenden. Ist euch aufgefallen, die erste Zusage ist in der Gegenwartsform. Denen gehört das Reich Gottes. Das heißt, jetzt gehört es euch, das Reich Gottes, aber hat eine Gegenwartsform und eine Zukunftsform. Es bricht an, indem Jesus kommt, stirbt und aufersteht. Jetzt ist es da und es wird vollendet, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Das heißt, wenn ich das Reich Gottes jetzt bekomme, steige ich jetzt ein in die Lebensgemeinschaft mit Jesus. Aber ich habe noch eine offene Zukunft vor mir, auf die ganz großes Gewicht gelegt wird. Und das wird jetzt deutlich hier bei den nächsten drei Zusagen. Selig sind die, die Leid tragen. Denn sie werden getröstet, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind die, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Jetzt muss ich eben etwas noch einmal sagen. Vorhin haben wir über das Himmelreich gesprochen und warum die Juden Himmelreich sagen und nicht Reich Gottes. Dann haben sie noch so eine Art und Weise, eine Redeweise gehabt, die ihr kennen solltet, um den Gottesnamen nicht missbrauchen zu müssen. Sie haben in einer Passivform umschrieben, wenn sie vom Handeln Gottes reden wollten. Also, selig sind die, da Leid tragen, denn Gott wird sie trösten. Umschreibt ein frommer Jude, indem er sagt, denn sie werden getröstet werden. Und da meint er nicht mit irgendwie, wird's da schon irgendwo eher einen Trost geben. Nach dem Regen scheint die Sonne, nach jedem Winter ein Frühling und so. Sondern es geht darum, Gott wird sie trösten. Das ist völlig eindeutig in jüdischer Redeweise. Jesus war Jude. Selig sind die Sanftmütigen. Denn Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben, heißt es. Selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Denn Gott wird sie mit Gerechtigkeit sättigen. Das muss man mithören. Das ist die Verheißung, heißt, Gott wird es tun. Gott wird es tun. Aber trotzdem ist hier ein ganz, ganz kritischer Punkt. Wenn es überhaupt ein Charakteristikum unserer Zeit gibt, der gegenwärtigen Haltung, Lebenshaltung, Zeitgeistes, übrigens gibt es zwei Ausdrücke, die auch in der englischsprachigen Welt als deutsche Fremdwörter benutzt werden, unter anderem. Der eine ist Kindergarten und der zweite ist Zeitgeist. Zeitgeist. Das ist immer wunderbar zu hören, wenn sie sagen, we are talking about the Zeitgeist. The Zeitgeist. Was ist der Zeitgeist? So die Stimmung, das Denken, die Haltung einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Gegend. Und der Zeitgeist unserer Zeit, das kann man neulich in einer neuen Jugendstudie über das Verhältnis von Jugend und Religion schriftlich bestätigt bekommen, wieder in komplizierten Ausarbeitungen, da steht dran, dass die Erwartungshaltung junger Leute heute sei, aber ich behaupte, dass das gar nicht nur ein Kennzeichen junger Leute ist, dass meine Generation ganz weitgehend mitprägt, dass wir da stark gesellschaftlich eins sind. Ich will alles, aber jetzt. Das Schlimmste, was man tun kann, ist jemanden vertrösten. Deshalb ist das Übelste, was man vom Christentum sagen kann, die wollen einen auf den Himmel vertrösten, aufs Jenseits vertrösten. Seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ist das die wichtigste Kritik am Christentum gewesen. Sigmund Freud hat in seiner Schrift von der Zukunft einer Illusion zum Schluss geschrieben, den bekannten Freidenkersatz, den Himmel überlassen wir den Pfaffen und den Spatzen. Wir lassen uns nicht aufs Jenseits vertrösten, schreibt er, auf ein Stück, ein Grundstück, von dem niemand etwas gesehen hat. Und auf das jetzt möglicherweise Hypotheken aufgenommen werden soll. Vertrösten. In jener Jugendstudie bei Heiner Barz, die ich vorhin erwähnte, meinte, als ich von der sprach, Jugend und Religion, da heißt die zusammenfassende Beschreibung der Haltung junger Leute in unserer Zeit, der Glaube an das heilige Diesseits. An das heilige Diesseits. Ich will das Glück ganz, aber jetzt. Psychologisch ist das leicht zu erklären, wie es dahin kommt. Den Verwöhnungseffekt, den kann man ganz schnell hier, wenn einer ganz viele Wünsche erfüllt bekommt und es nicht lernt, also so als kleines Kind, nicht lernt, dass er sich mit einer Verweigerung, einem Nein auseinandersetzt. Immer wenn er sagt, Mama, ich mache ein Eis, dann kriegst du gleich dickes Eis und nur mit einem Roller und ein Flugzeug und eine Maschinenpistole, kriegst du alles immer ganz schnell. Ne? Denn das ist ja Liebe. Die Liebe schenkt ja und tut auch das, was der Mensch will. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie man einen, der einzige Weg, wie man einen Menschen lebensuntüchtig macht. Denn wenn einer da viele Wünsche erfüllt bekommt und dann irgendwann, das Leben ist halt nicht so, irgendwann passiert es, dass er auf die Realität knallt, wo ihm irgendjemand knallhart deutlich macht, dass er nicht kriegt, was er will. Und wenn er nicht das gelernt hat, diese Belastbarkeit, nicht fertig zu werden, mit Enttäuschungen, mit Verweigerungen, mit Nein, mit Verzicht, dann rastet er aus. Ich will alles jetzt. Ganz viele gehen daran heute zugrunde, dass sie mit dem Verzicht, mit der Entbehrung nicht leben können. Und da rastet es völlig aus. Unfähig, Spannungen auszuhalten. Wir sind Kinder unserer Zeit. Da soll niemand so tun, als ob das Problem von Nichtchristen wäre. Das ist das Problem von uns Christen auch. Wir sind ja drin in diesem Klima einer Verwöhnungsgesellschaft. Und das Klima, das Kennzeichen einer Verwöhnungsgesellschaft ist ja, dass je mehr man hat, je mehr man will. Das heißt, je mehr Wünsche ich mir erfüllen kann, umso unzufriedener werde ich. Wo Außenbetrachter aus den armen Ländern der Welt sagen, da in Deutschland, da müssen doch die glücklichsten Pilze rumstehen, die überhaupt in der Welt wachsen. Was die alles haben, jeden Tag morgens, mittags und abends zu essen, sauberes Wasser und in Urlaub fahren, was ist das denn? Drei Viertel der Weltbevölkerung haben noch nie gehört, was das überhaupt ist, was man da wohl machen würde, wenn man in Urlaub fährt oder so. Und sagt, die machen Jugendarbeit in Afrika, in Asien, Jugendarbeit, da machen die sich Gedanken, was man in der Freizeit macht. Was ist denn Freizeit? Was wir in der Jugendarbeit machen können, der Christlichen, ist im Überlebenskampf helfen, dass einer einen Beruf kriegt, dass einer überhaupt ein paar Pfennige oder Cents verdienen kann. Über Freizeit nachzudenken und wie ich die gestalte, ist doch ein reiner Luxus. Zwei Drittel, drei Viertel der Weltbevölkerung können sich gar nicht vorstellen, was das ist, wie man das macht. Aber wir, die wir das haben, sagen, so ein Problem, die Langeweile und nichts los. Und das heißt, je mehr man hat, je mehr man will und je mehr Wünsche erfüllt werden, umso unzufriedener wird man. Und je unfähiger Belastungen Verzicht auszuhalten. Und deshalb reagieren wir natürlich rappelig auf sowas, was Jesus hier uns zumutet. Dass er sagt, gratulieren kann man denen, die warten, die Hunger haben nach Gerechtigkeit, denen das auf den Nägeln brennt, dass es in dieser Welt noch nicht recht zugeht, die sich nicht abfinden können. Gratulieren kann man denen, die sich sehnen nach einer Tröstung, nach einem Zurechthelfen, nach einem Aufrichten und ein Aufmuntern aus dem Leid, aus der Traurigkeit, wo wir so verletzt sind davon, dass wir Menschen verlieren, die wir lieb haben und gratulieren. Jesus sagt nicht, schön Masochist zu sein und wer so richtig Lust hat an der Selbstquälerei, ist nichts schöner als zu trauern. Das ist Jesus doch nicht pervers. Nicht? Er gratuliert, weil die, die warten auf den Trost Gottes, dass Gott sie tröstet, dass Gott Gerechtigkeit schenkt, nicht an irgendwas, das ist eine trostlose Sache. Da kann man nicht gratulieren, wer den leeren Himmel anstarrt und sagt, irgendwie wird doch irgendein blindes Schicksal hoffentlich irgendwas schaffen. Da ist nichts zum Gratulieren, da kannst du nur herzlich Beileid wünschen. Jesus gratuliert denen, die erwarten, dass Gott trösten wird in Zukunft, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird und dass er den Sanftmütigen die Erde zum Besitz geben wird. Nun ist das ja so, ich meine, selbst wenn ich mich mal einlasse auf unseren Zeitgeist, dann habe ich immer noch keine Probleme, denn ich habe nie verstanden, wie einem Christen jemand vorwerfen kann, ach ihr armen Schweine, ihr seid auf den Himmel vertröstet. Also die Art und Weise, wie ich mit Jesus lebe, möchte ich mit niemandem tauschen. Ich gestehe zu, dass ich ein Genießer des Lebens bin. Ich gehöre nicht zu den Asketen von Natur aus. Ich esse gerne. Ich freue mich gerne an den Schönheiten des Lebens. Ich habe ein lebendiges Verhältnis zum Sport, zum Erlebnissen, zur Musik. Ich genieße die schönen Dinge, die schönen Menschen. Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass ich, seitdem ich Jesus kenne, alles noch in einem ganz anderen Glanze erlebe. All die Schönheiten, die diese Welt bietet, haben für mich zusätzlich den Strahlenglanz. Sie sind Geschenke des majestätischen Gottes. Kostbarkeiten des Schöpfers. Sie sind noch einmal schöner, als sie in sich selbst sind. Das heißt, mich braucht keiner auf irgendwas vertrösten. Wenn ich nur zu wählen hätte zwischen der Lebensweise, die ich als Christ mit Jesus jetzt habe, und dem, was ich ringsherum an Angeboten finde, würde ich keine Sekunde zögern, was ich wähle. Die 35, 37 Jahre, die ich als Christ gelebt habe, die sind durch dick und dünn gegangen, durch schwere Zeiten und durch Zerreißproben, durch viel, viel Mühe und Arbeit. Aber ich möchte keinen Tag tauschen. Keinen Tag ohne Jesus gelebt haben in dieser Zeit. Nein, in Jesus habe ich hier das beste Leben. Und sterblich wird er mir ein besseres geben. Das ist doch der Punkt. Dass es jetzt konkurrenzlos gut ist, mit allem, was noch anzubieten ist, und dass das noch gar nicht das Ende ist, sondern dass das Beste noch kommt, dass Jesus sagt, das ist es, gratulieren kann man euch. Ihr lebt von den Zinsen eines riesigen Kapitals. Stell dir mal vor, da hat einer so ein Riesenmillionenvermögen und lebt gut von den Zinsen, gut angelegt, nicht? Bringt so eine Million im Jahr an sich schon 90 bis 100.000 Mark Ertrag. Musst du mal vorstellen, hatte so ein paar Millionen davon und lebt also üppig von den Zinsen. Greift das Kapital nicht an. Denkt überhaupt nicht daran, von dem Vermögen auch nur eine einzige Mark wegzunehmen und zu verbrauchen. Wenn zu dem jemand kommt und sagt, ach, was bist du, ein armes Schwein? Du wirst ewig auf die Zukunft verkaufen. Du darfst nichts von deinem Kapital nehmen. Was bist du doch, ein armer Dackel? Da wird er sagen, hör mal, hast du was im Auge? Oder eine Schraube locker im Hirn oder ein bisschen Rostfraß? Weißt du nicht, dass das das Zeichen des Reichtums ist? Dass man jetzt üppig von den Zinsen lebt und sich leisten kann, sich aufs Kapital erstmal für irgendwann zu freuen, dann geht's erst richtig zur Sache? Wir können's ja gar nicht verbrauchen, so gut und so viel, wie wir's haben. So ist eigentlich mit Jesus. Das Reich Gottes, jetzt schenkt es uns, ganz ist er da. Die Kraft des Heiligen Geistes gibt er uns jetzt, seine Fürsorge, seine Gebote, die Sinngebung im Dienst, in der Mitregentschaft mit Jesus in dieser Welt. Und dann sagt er, und, es ist berauschend und faszinierend groß, dieses Leben. Und es kommt Größeres. Es kommt Größeres. Das Provozierendste ist ja, dass er sagt, die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Das ist eine Seligpreisung der Softies, ne? Da will ich mich zurückhalten, weil das Gerücht geht, dass das auch so ein Gegenwartsproblem ist, nicht wahr? Gestern hörte ich im Radio, dass die Frauenstimmen in den letzten 20 Jahren tiefer geworden sind. Die Männerstimmen sind höher geworden. Ich weiß, was so ein richtiger Mann ist, der ist ein Softie. Der hält den Kopf immer etwas schief und sein Teetässchen immer etwas so. Also ist schon schön, wenn man, ja. Man weiß manchmal so gar nicht mehr so richtig, sind es Männlein oder sind es Weiblein. Aber da bin ich dazu alt zu. Aber das war jetzt nicht das Wort Gottes, sondern das war sozusagen eine zeitgeistkritische Zwischenbemerkung, die keine Autorität hatte. Nein, Jesus redet hier nicht von Softies, das kann wechseln. Das sind Männerbilder, Frauenbilder, wechseln durch die Zeit, das sind gesellschaftliche Veränderungen, die haben sich immer verändert und werden sich verändern. Das ist relativ, das ist nicht absolut. Was er meint, sind die Sanftmütigen, das sind ja alle die, die eigentlich nicht die Macht haben, die vom Hebel der Macht vertrieben sind. Das sind nicht die draufhauen, nicht die sich durchsetzen können und sagen, das ist doch gegen jede Logik. Wenn er denen das Himmelreich, das Jenseits verspricht, wäre ja prima, aber er sagt, die werden die Erde besitzen, die Erde regieren. Das ist ein Hammer. Nun sind wir in der glücklichen Lage, dass wir eine Generation sind, die in den letzten Jahren mal ein bisschen reinschauen durfte in Gottes Weltpolitik, wie er das immer gemacht hat und wie er das zunehmend machen wird. Die Machthaber, die Wichtigtuer, die meinen, sie hätten die Hebel so fest in der Hand, wegzublasen. Wegzublasen von heute auf morgen. Systeme, die Weltrevolution auf ihre Fahnen stellen haben und sagen, wir machen alles und ohne Gott in die Müllkiste der Geschichte zu tun. Wer war Hitler? Wer war Napoleon? Wer war Cäsar? Wer war Ludwig der 14.? Geschichte gar nicht aufgepasst, ihr wisst gar nichts mehr von diesen Wahnsinnsidioten. Vermessenen Machthabern, die meinten, sie hätten die Hebel in der Hand. Und mit Verachtung haben sie runtergeguckt auf diese Softies, auf diese Betschwestern und Brüder. Witze gemacht. Alle abserviert. Man kennt ihre Namen bald nicht mehr. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Er wird kommen und wird seine Kinder einsetzen, dass die Welt regiert. Deshalb geben wir nicht auf. Deshalb versacken wir als Christen nicht in Selbstmitleid, weil wir wissen, er wird uns trösten. Deshalb verlieren wir das Interesse an der Erde nicht. Deshalb können Christen, die Dinge der Erde gleichgültig anschauen, haben nicht begriffen, wer Jesus ist. Wir verlieren das Interesse an der Erde nicht, weil diese Erde es sein wird, verwandelt in eine erneuerte Schöpfung, die wir regieren werden, die wir besitzen werden. Viertens und letztens die Geprägten. Die Geprägten, das haben wir gesagt, die Beschenkten gratulieren den Beschenkten, den Bedrängten, den Wartenden und viertens den Geprägten gratuliert er. Das sind die, da heißt es jetzt weiter hier, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Gott wird ihnen Barmherzigkeit geben. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das sind die Geprägten, bei denen Gott abfärbt, die sich von Gott eine Scheibe abgeschnitten haben. Die Barmherzigen, das sind die. Da lebe ich doch von. Seine Barmherzigkeit ist jeden Morgen neu. Ich lebe davon, dass Gott barmherzig ist. Das prägt. Deshalb macht Jesus das zum Maßstab im Weltgericht. Matthäus 25. Gemessen werden wir an der geübten Barmherzigkeit oder an der verweigerten Barmherzigkeit. Den Hungernden, den Durstenden, den Gefangenen, den Kranken gegenüber. Nicht? Das will Jesus, dass das abfärbt, dass uns das prägt, die Barmherzigkeit, die wir empfangen. Und das reine Herz. Gott ist Licht und wer ihm folgt, kommt ins Licht. Was ist ein reines Herz? Ich habe vor vielen Jahren ein schönes Beispiel gelernt. Es hat mir sehr geholfen, weil ich mich sehr gequält habe. Ich merke, mein Herz ist nicht rein. Da sind alle bösen Gedanken, schmutzigen, gierigen Gedanken drin. Ich bin zu allem fähig in meinen Gedanken. Und das empfinde ich überhaupt nicht als rein. Und sehe auch gar keine Möglichkeit, das rein zu machen. Und je mehr ich mich darum bemühe, umso übler sehe ich das eigentlich. Das ist ein Kampf wie mit einer Schlangenbrut. Was die Motive und die Gedanken und Fantasien angeht. Was ist ein reines Herz? Jemand hat mal gesagt, ein reines Herz, das ist wie ein tränendes Auge. Du kannst nicht verhindern, dass dir Staub und Dreck reinfliegt. Aber wenn ein Auge gesund ist, dann tränt es so lange und schmerzt so lange. Es findet sich mit den Staubkörnchen und sei sie noch so klein, findet sich mit den Staubkörnchen drinnen nicht ab. Spült sie raus oder gibt so lange nicht Ruhe, bis irgendwie rausgemacht ist. Das ist ein reines Herz. Ein Gewissen, das im Lichte Gottes ist. Ist wie so ein Auge. Nicht, dass es nicht dauernd Dreck reinfliegen könnte. Wir sind da nicht geschützt. Man sieht Bilder und die Fantasie geht ab. Man sieht Dinge und die Habgier geht los. Man sieht Menschen und der Neid kommt überein. Oder der Hass, die Antipathie. Das springt einen an und wird ausgelöst von innen und von außen. Der Unterschied zwischen einem Christen und Nichtchristen ist der, dass man das als normal, wenn man Jesus nicht kennt, als normal findet und sagt, es ist richtig so. Ich habe Recht drauf. Kann ich doch machen. Gehört doch zu mir. Dass wenn ich Jesus kenne und sein Licht, dass das Auge anfängt zu tränen. Die Traurigkeit, der Schmerz über das Unrecht. Und dass ich nicht aufhören kann. Nun hinkt das Bild, es sind nicht die Tränen, die ich selber produziere, die mich reinigen, sondern dass ich komme und dass ich mich waschen lasse, reinigen lasse durch die Vergebung der Sünden. Wenn wir im Licht wandeln, wie Gott im Licht ist, heißt im ersten Johannesbrief, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Das ist ein reines Herz. Diese Unruhe, diese Traurigkeit, die größte Not macht mir in meinem Leben, wenn ich merke, dass diese Traurigkeit über die Sünde bei mir nachlässt. Dass ich mich anfange zu arrangieren. Dass ich anfange, Dinge normal zu finden. Zu sagen, machen ja alle, warum soll ich nicht? Dass Dinge anfange zu beschönigen und zu verteidigen, mich dran zu gewöhnen. Dann sage ich, Herr, gib mir eine neue Empfindsamkeit. Dass ich wirklich in der Reinheit lebe, in deinem Licht lebe. Letzter heißt die Friedensstifter, die Friedensmacher, die werden Kinder Gottes heißen. Ganz der Vater, sagt man da. Nicht? Ganz der Vater, sagt man beim Angucken eines Babys oder ganz die Mutter und meint die Ähnlichkeit. Und da sagt Jesus, gratulieren kann man den Friedensmachern, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das ist es. Ganz der Vater wird zu ihm gehört. Wir leben doch davon, dass Gott Frieden gemacht hat. Dass er die Feinde, mich seinen Feind geliebt hat und Frieden gemacht hat. Jetzt ist das Selbstverständlichste, dass das Frieden machen mich prägt.